Sein Geburtsort auf Wikipedia ist falsch. In einer Parallelwelt wäre er Golfer oder Mittelstürmer geworden. Er spricht mehrere Sprachen und er kann dir in wenigen Sekunden sagen, wie viele Buchstaben in diesem Satz gesteckt haben. Er stand beim FC Granada unter Vertrag, die Stadt hat er aber nie betreten. Er hat mit Antonio Di Natale gekickt und schwört auf die Weisheiten von Massimo Oddo. Er liebt die Schweiz, Italien und ein Teil von ihm ist sicherlich auch schon Mainzer. Wir sind Basti und Johnny und das ist die 13. Folge Einmal Mainzer, immer Mainzer, der offizielle Podcast von Mainz 05. Heute mit Silvan Widmer.
Ihr seid gut dran, dass ich jetzt direkt hier mich am Mikrofon habe, weil in ungefähr 10 Minuten erkennt mich mein eigener Sohn nicht mehr.
Son! Son!
That's life, but they need to actually believe in it.
Ja, es ist schon so ein Gefühl, muss ich sagen, wie nach Hause kommen.
Wir sind in der ersten Liga!
Einmal Mainzer, immer Mainzer. So wird es immer bleiben.
Und damit herzlich willkommen zurück bei Einmal Mainzer, immer Mainzer, dem Podcast von Mainz 05, präsentiert wie immer von Bitburger. Mit dabei natürlich mein werter Co-Host Bastian.
Hallo. Hallo Johnny. Herzlich willkommen auch dir, wie immer.
Und mit dabei unser Kapitän Silvan Widmer. Silvan, wie geht's dir?
Hallo zusammen, mir geht's gut und ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Eben noch Training gehabt, jetzt gerade noch kurz vor der Athletik-Session, glaube ich, oder?
Ja.
Irgendwie momentan eine komische Situation, viele Up and Downs hier. Conference League natürlich absolutes Highlight gewesen. In der Liga hakt es noch ein bisschen, obwohl wir irgendwie gar nicht so schlecht spielen. Wie hast du denn die Partie jetzt gegen Leipzig wahrgenommen?
Ja, ich glaube, das Spiel gegen Leipzig war wahrscheinlich von uns das Schlechteste bis jetzt in der Bundesliga. Die anderen beiden fand ich eigentlich fast noch besser. Da hätten wir auch wirklich mehr Punkte verdient gehabt. Jetzt zuletzt gegen Leipzig war es schon so, dass wir ein bisschen mehr Mühe gehabt haben, da dann auch vor allem in der zweiten Hälfte, als wir ja eigentlich ein Tor gebraucht hätten, dem Rückstand hinterher gerannt sind, da haben wir uns sehr schwer getan, dann noch große Chancen herauszuspielen. Das haben wir heute schon mal trainiert. Viele Abschlüsse, viele Flanken trainiert, um da noch mal einen nächsten Schritt machen zu können.
Du hast jetzt das letzte Spiel erwähnt, Johnny, dass die Ups und Downs sozusagen, ist gerade viel los für dich, noch viel mehr. Es gab dann, war aber auf jeden Fall ein Up für dich, die Spiele der Nationalmannschaft zuletzt für dich. Nimm uns damit hin. Wie war's? Wie lief's?
Ja, das lief super. Ich habe beide Spiele von Anfang an gemacht, habe ein Tor geschossen und wir haben beide Spiele auch wirklich tollen Fußball gespielt. Beide Spiele zu null gewonnen. Tut natürlich immer gut und dann versucht man auch als Spieler dann so den persönlichen Schwung direkt wieder mitzunehmen, zurück zum Club.
Ja. Wolltest du, oder?
Nee, aber also ist ja nicht alle Tage, dass ein Silvan Widmer für die Schweizer Nationalmannschaft trifft. Du hast zwar schon ein paar gemacht, aber wie war es denn dieses Mal vom Gefühl her?
Ja, toll. Also ich habe, glaube ich, 5 Tore jetzt gemacht in meiner Karriere für die Nationalmannschaft und alle 5 waren sehr speziell, sage ich jetzt mal. Auch oft wichtige Tore geschossen, einmal gegen Deutschland auch, dann gegen Italien in der WM-Qualifikation, in der EM-Qualifikation gegen Israel war das, glaube ich. Ja, und dann einmal in dem Testspiel gegen Philipp und Österreich und jetzt wieder in einem wichtigen Qualifikationsspiel. Also sind alles spezielle Momente in meiner Karriere und persönlich tut es natürlich immer gut, wenn man dann auch ein Tor schießen kann. Wir hatten ein ausverkauftes Haus in Basel, tolle Stimmung und das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen spezieller.
Du hast gesagt, die Energie irgendwie positiv mitnehmen. Jetzt steht die Partie gegen Augsburg an. Was müssen wir denn überhaupt ändern? Weil, also klar, du hast gesagt, Leipzig war jetzt nicht unsere beste Partie, aber wir haben ja durchaus schon gezeigt, dass wir mithalten können. Und vor ein paar Monaten hätten wir vielleicht auch noch anders über so eine Partie gesprochen und gesagt, ey, wir haben nur 1-0 gegen Leipzig verloren.
Ja, klar. Also ich glaube, bis jetzt an alle Spiele gegen Augsburg, an die ich mich erinnern kann, die waren alle sehr umkämpft. Da wird einem nichts geschenkt auf dem Platz. In jedem Zweikampf wird gnadenlos durchgezogen. Und so ein Spiel erwarte ich auch wieder. hitzige Stimmung, hitzige Atmosphäre da in Augsburg. Und wir müssen da dagegen halten natürlich und versuchen, unsere spielerischen Qualitäten auch dann auf den Platz zu bringen, weil ich überzeugt bin, dass wir spielerisch besser sind als Augsburg. Und wie ich zu Beginn schon gesagt habe, dann natürlich auch Chancen herausspielen und die Dinger dann auch über die Linie drücken.
Du sagst schon, Augsburg immer ein giftiges Spiel. Jetzt unter dem neuen Trainer haben sie auf jeden Fall so eine leicht neue Identität. Wie hast du das bislang wahrgenommen?
Ich habe das Spiel gegen die Bayern ein bisschen geguckt, dass sie knapp verloren hatten. Ja, ein unangenehmer Gegner. Wird schwierig für uns da zu bestehen, weil natürlich auch der Trainer mit seiner impulsiven Art natürlich das auch dann auf die Mannschaft überträgt. Und die Jungs, die marschieren und geben alles. Und das Gleiche erwarte ich halt auch von uns. Und wie ich schon gesagt habe, dann glaube ich, dass wir noch einen Ticken besser sind. Und aber ja, als erstes müssen wir körperlich und mental dagegen halten. Und dann im zweiten Schritt können wir auch den Ball laufen lassen.
Dann würde ich sagen, was wolltest du sagen?
Ich wäre jetzt gerade zu den Top 5 gekommen. Eine Kategorie, die wir auch bei uns hier im Podcast haben. Du wurdest informiert. Also machen wir jetzt nochmal vielleicht auch ganz kurz raus was vom Fußball, bevor wir wieder so richtig tief einsteigen in deine Karriere. Also hast du uns Top 5 fünf Gegenstände mitgebracht, frage ich zuerst.
Habe ich dabei.
Dann lass uns gerne mal gucken, was das ist. Fangen wir, ich weiß nicht, gibt es da eine Reihenfolge bei dir oder wollen wir einfach frei beginnen?
Ich würde schon da einer bestimmten Reihenfolge nachgehen.
Also dann fangen wir mal bei der 5 an.
Die 5. Oh, da wird sich noch entschieden.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Das ist
also ich habe den Golfball hier.
Ja.
Als Nummer 5. Golf ist ja, neben dem Fußball logischerweise mein großes Hobby. Ich versuche regelmäßig auf den Golfplatz zu gehen. Das ist für mich ein super Ausgleich, weil es ist auch ein Sport. Man muss sich mega konzentrieren, man muss mega ruhig bleiben, in sich gekehrt sein, um den Ball sauber zu treffen und gut zu spielen. Gleichzeitig verbinde ich das am liebsten natürlich mit Kumpels, auch aus der Mannschaft. Wir haben einige Golfer mittlerweile. Und so gibt es immer wunderschöne Golfrunden. Mir gibt es einfach so eine gute Balance im Leben.
Ist das einfach, weil es so anders ist als Fußball, sage ich mal? Also weil du hast gerade so die Punkte gesagt mit Ruhe. Gut, konzentrieren musst du dich natürlich im Fußballspiel auch. Aber da ist es halt laut, es ist unglaublich schnell. Und ich würde sagen, du hast niemals Ruhe.
Ja, es ist eigentlich schon ziemlich gegenteilig, ja. Also da hast du recht. Man muss völlig im Hier und Jetzt sein. Man muss immer, es gibt nur eigentlich der Ball, den Schläger, den du in der Hand hältst und den Swing, den du jetzt ausführen musst. Und wenn der Ball nicht gut fliegt, dann bist du schuld. Und niemand sonst. Gibt es keinen Schiri und keinen Mitspieler und keine Ahnung was. Und das fasziniert mich. Okay.
Dann nur dazu noch als letzte Frage, wer ist denn der Gute bei uns im Team im Golfen und wer der Schlechte?
Naja, ich würde sagen, der Beste ist Hanke Osten.
Ach, tatsächlich, okay.
Der kann schon ganz gut spielen. Ich versuche ihn da ein bisschen nachzueifern. Ich bin sicher nicht der Schlechteste, ich bin irgendwo in der Mitte.
Ja.
Amendo hat jetzt neulich auch angefangen. Oh. Das wird spannend zu sein, wie der sich entwickelt. Ich denke, im Moment ist er noch der Schlechteste, weil er eben erst gerade vor ein paar Wochen angefangen hat. Mhm. Aber wir werden ihn sicher auch bald mitnehmen auf die Runde, wenn er die Platzreife gemacht hat. Und ich freue mich schon danach auf Duelle mit Amendo.
Da können wir doch dazu, dann muss ich doch noch eine Nachfrage anfügen. Wie verbindet ihr denn Amendo und Ruhe?
Ich habe ihn jetzt noch nie erlebt auf dem Golfplatz, aber so wie er erzählt hat, der ist wirklich Feuer und Flamme.
Ja.
Nimmt ein, zweimal die Woche Golfstunden im Moment. Und er sagt auch einfach dieses Gefühl, du musst dich jetzt konzentrieren, du weißt, was du zu tun hast, aber in dem Moment einfach, und da darf kein Millimeter irgendwie der Swing anders sein, weil sonst fliegt der Ball ein paar Meter weiter rechts oder du triffst zuerst den Boden und nicht den Ball oder was auch immer. Und einfach dieser Fokus, Das ist schon ziemlich einzigartig im Golf und ich glaube, das ist das, was uns alle fasziniert da drin.
Aber bist du dann auch hin und wieder am Fernseher und guckst mal zu oder ist das für dich nur eine Aktivität, die du selbst machst?
Nee, schon auch. Also es gibt ja ein paar große Turniere auch und da wird ja meistens Donnerstag bis Sonntag gespielt. Also vier Runden hintereinander an vier aufeinanderfolgenden Tagen und ich schaue, wenn, dann schaue ich nur am Wochenende, wenn es dann wirklich um die Wurst geht, sage ich jetzt mal, und in der Regel nur die großen Turniere. Und jetzt am nächsten Wochenende oder das übernächste Wochenende ist der Ryder Cup. Da ist immer sehr viel Action, bisschen Golf untypisch, sage ich jetzt mal, weil da spielt immer Team Europe gegen den Rest der Welt sozusagen. Und da wird dann auch richtig, da sind auch Fans dabei, die dann auch laut sind und so im Golfclub. Also da geht es dann schon richtig zur Sache und das finde ich auch cool. Und da werde ich sicher auch mal vor dem Fernseher sitzen.
Okay, haben wir ja mal einen Zuschauertipp fürs Wochenende.
Wir sind gespannt. Aber machen wir weiter. Die Nummer 4.
Nummer 4 wäre das hier. Espresso-Tasse. Das bezieht sich auf Espresso, aber nicht nur. Für mich ist Espresso einfach, gehört zu meinem Leben dazu. Ich liebe Espresso, seit ich damals in Italien gespielt hatte. Ist ein Lebensgefühl, ein Genuss. Ich bin allgemein einer, deswegen sage ich, es bezieht sich nicht nur auf das Espresso-Trinken, sondern auch generell auf gutes Essen, weil ich da sehr viel Wert drauf lege, erstens mich gesund zu ernähren und ich einfach auch leckeres Essen und Trinken mag.
Also das volle Programm auch, wenn wir jetzt mal beim Kaffee bleiben, mit so Siebträgermaschine. Wiegst du dann auch Kaffee und guckst, wie viel Milliliter Wasser auf Gewicht? Oder ist so, du hast eine Siebträgermaschine und die macht das?
Ja, ich habe die natürlich einfach so eingestellt, wie es für mich passt. Ich habe da ein bisschen rumgetüftelt auch. Ich habe bewusst, dass ich die gekauft habe, das alles selber gemacht. Es gibt ja Leute, die kann man dann engagieren, die kommen zu dir nach Hause, stellen das alles ein und dann hast du deinen Espresso, das ist so für die Bequemen. Und ich habe mich da wirklich ein bisschen schlau gemacht. Ich habe ein Buch gekauft, das durchgelesen und habe dann getüftelt, bis ich zufrieden war mit meinem Espresso. Und jetzt passt das. Und jetzt fasse ich aber auch also die Mühle und die Siebträgermaschine nicht mehr an. Der schmeckt mir immer noch.
Darf auch nicht die Bohne geändert werden, oder? Nee, weil ich habe auch seit kurzer Zeit Inhaber und wenn ich jetzt einmal die Bohne ändere, dann ändert sich alles, dann muss ich alles wieder neu
machen. Ja, ich habe auch schon ein paar Mal Bohnen gekriegt zum Geburtstag und ich probiere dann auch aus, aber irgendwie der Weg führt immer wieder zurück zu den, zu den Bohnen, die ich einfach am liebsten mag.
Ja, sehr gut. Also du hast gesagt, in Italien hast du so die Leidenschaft zum Espresso und zum Essen kennengelernt. War das in der Schweiz wirklich noch nicht so ein Ding für dich dann oder hast du einfach noch nicht so sehr darauf geachtet, weil du jünger warst?
Ich habe mich gar nicht so groß darauf geachtet. Ich bin ja mit 20 dann nach Italien gezogen und bis dahin, ich war einfach auch viel zu beschäftigt, glaube ich, weil ich habe Abitur noch gemacht, also eigentlich bis 20 war ich in der Schule, dann war ich im Fußball natürlich, war ich Profi gleichzeitig. Ich habe meine Fahrprüfung gemacht, auch noch gleichzeitig irgendwie, keine Ahnung, ich hatte gar keine Zeit, mir groß Gedanken zu machen um Ernährung und ich habe auch noch zu Hause gewohnt, also meine Mama hat auch viel gekocht. Und dann bin ich mit 20 halt ausgezogen und dann musste ich mir wohl oder übel Gedanken machen und zum Glück hat mir das dann auch Spaß gemacht und ich stehe auch heute immer noch gerne vor dem Herd.
Da kommen wir auf jeden Fall nachher nochmal zurück zu. Aber ja, was?
Denn ich dachte, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du da, wenn du sagst, gutes Essen, ob du auch selber kochst, aber wenn du sagst, du stehst auch in der Map, dann verrat uns doch bitte einfach nur noch was ist dein Signature-Dish? Also was ist das, was du dann mal irgendwann machst, wenn du Johnny und mich einlädst?
das ist jetzt schwierig. Also ich liebe Risotto.
Okay.
Mache ich sehr gerne. Aber im Sommer liebe ich es auch zu grillen. Und zwar nicht nur Fleisch oder Fisch, sondern auch Gemüse, alles Mögliche. Ich habe mal irgendwie, es war auch ganz cool, ich habe mal als Beispiel Spargeln so geräuchert und dann eine Suppe draus gemacht.
Mhm. Also du hast dann auch, wenn du sagst geräuchert, dann hast du so einen Smoker-Grill zu Hause, erst den Spargel da drin geräuchert und dann, okay.
Also ich versuche da immer mal wieder auch was Neues, wenn es die Zeit natürlich erlaubt.
Okay. So gerne ich beim Thema bleiben würde, aber wir müssen weitermachen. Dann, ich glaube, Nummer 3. Ich bin gespannt, weil wir sehen ja schon, was da liegt, was er als nächstes greifen wird.
Das ist die 1 auf jeden Fall. Okay, ich nehme mal mein Handy.
Okay.
Die 3, das ist nicht das Handy an sich, sondern ich lebe ja seit einigen Jahren im Ausland, also für mich das Ausland. Insgesamt ist es schon meine 10. Saison im Ausland und natürlich durch das Handy bleibe ich natürlich in Kontakt mit meinen Eltern, meiner Familie und meinen besten Freunden in der Schweiz. Und manchmal ist es auch nicht so einfach, wenn man sich so selten sieht, dass man da die Beziehungen aufrecht erhält. Zum Glück gibt es ein Handy, da kann man natürlich schreiben, telefonieren und ja, deswegen ist mir das sehr wichtig.
Da gibt es, glaube ich, nichts.
Genau, keine Folgefragen.
Okay,
okay, die Quatsch 2. Ich wollte gerade sagen 4.
Die zwei ist der Ball, der Fußball. Fußball ist meine Leidenschaft und Fußball ist meine Arbeit.
Surprise.
Genau, wie ihr alle wisst. Ja, und es ist natürlich, nimmt natürlich einen riesengroßen Teil ein in meinem Leben. Ich bin mega privilegiert, dass ich meine Leidenschaft ausüben darf, also als Beruf, und dafür auch Geld verdiene. Und ich versuche das einfach jeden Tag auch im besten Wissen und besten Können zu tun. Also ich habe so ein Motto für mich, also ich will nie abends ins Bett gehen und mir irgendwie vorwerfen, dass ich heute nicht mein Bestes gegeben habe im Fußball. Und danach lebe ich und da muss natürlich auch viel untergeordnet werden und das immer wieder zum Beispiel beim Thema Ernährung. Wir sind da beim Thema Schlaf, beim Thema ja, extra Aufwand vielleicht im Kraftraum, in der Nachbearbeitung. Da investiere ich schon auch viel Zeit. Und deswegen ist der Fußball auf der 2.
Okay, und somit die 1. Ich bin gespannt.
Naja, die 1 ist dieser Bär. Ist das ein Bär? Ja, oder?
Ja, wir
das
sehen hier gerade, ich würde sagen, eine Holzfigur.
Ja, das ist
ganz blau bemalt.
Ja, ja, ist kein Holz, ist auch sehr leicht. Ist natürlich symbolisch, weil das war ein Geschenk von meinen Töchtern und meiner Frau. Echt cooles Geschenk, das steht bei mir im Spind am Bruchweg. Also sehe ich das jeden Tag. Und das haben die mir geschenkt zum letzten Geburtstag. Und ja, die 1 ist natürlich für mich meine Familie. Meine Frau und meine beiden Töchter, die für mich alles bedeuten. Und ich natürlich auch sehr stolz bin, dass ich so eine tolle Familie habe und ich mich auf sie verlassen kann und sie sich auf mich verlassen können. Und ja, das gibt mir täglich halt so viel Kraft und Energie.
Okay. Zum Teddy sei, glaube ich, noch gesagt, es ist tatsächlich eine besondere Form des Teddys. Das ist auch eine, ich glaube, man kann... Nee, das ist nicht gefährlich, sondern das ist tatsächlich Kunst. Diese Teddys gibt es in verschiedenen Formen. Für dich war es das Symbol der Familie.
Ja.
Das ist, ich weiß auch leider nicht den Künstler, aber das ist tatsächlich, kenne ich.
Ja, jetzt hast du es angerissen, jetzt steht er.
Ich kann dir nicht helfen.
Ich hatte gehofft, dass Silvan es jetzt noch nacharbeiten kann. Also, aber da kommen wir doch zu unserer Community, die das dann einfach in die Kommentare schreiben kann. Und so war es tatsächlich so, dass es ein besonderer Künstler ist, der diese Figuren herstellt.
Das müssen wir dir jetzt glauben.
Ist so. Und aber ja, ich wollte es nur einfach nochmal zusammenfassen, es geht um die Familie. So. Ja. Und jetzt aber übergebe ich dann an der Stelle nochmal an dich. Jetzt gucken wir mal, Silvan Dominik Widmer, der Fußballer.
Ja, angefangen hat alles 1993, würde ich sagen, als der kleine Silvan in Aarau die Welt erblickt hat. Korrigiere mich gerne, wenn irgendwas mal falsch sein sollte.
Ja, ist falsch. Ich bin nicht in Aarau auf die Welt gekommen, zur Welt gekommen, sondern woanders, in Wettingen.
Okay,
aber das steht so auf Wikipedia, glaube ich.
Also, okay, dann müssen wir mal korrigieren. Aber
ist jetzt dieselbe Region, also komplett falsch.
Erster Versuch direkt.
Okay, ja, ja. Also genau, für alle, die es irgendwie einordnen wollen, gefühlt genau in der Mitte von Bern, Basel und Zürich, alles, glaube ich, so roundabout eine Stunde mit dem Auto zu erreichen. Ja, wie kam dann so der erste Kontakt für dich zum Fußball?
Kann ich mich nicht erinnern. Nee, also ich kann jetzt halt laut Erzählungen von meinen Eltern sagen, dass ich ab dem Moment, als ich laufen gelernt hatte, wollte ich immer halt an den Ball treten. Und da lagen halt bei uns zu Hause viele, viele Bälle halt dann auch rum. Wir hatten auch einen Garten in eigenen. Wollte ich halt immer Fußball spielen und dann wurde ich größer und dann gingen ein paar Lampen zu Bruch zu Hause. Und halt einfach, ja, hat sich halt immer, jede freie Minute in der Freizeit hat sich halt um Fußball gedreht.
Aber das war bei dir in der Familie auch die Norm? Oder weil ich meine, in der Schweiz ist ja beispielsweise Skifahren oder andere Ski-Alpin-Sportarten auch sehr, sehr präsent.
Ja, das stimmt. Also mein Papa hat auch Fußball gespielt früher, nicht professionell, aber hobbymäßig. Und ja, er hat sich ja auch diese Leidenschaft auch gehabt für den Fußball. Mein älterer Bruder gar nicht. Der hat dann andere Sportarten gemacht. Das war natürlich da auch okay. Also meine Eltern haben mich ja auch nicht irgendwie gezwungen oder so, sondern das ist wirklich, das war schon immer in mir drin. Ich habe auch gut Skifahren gelernt. Ich kann auch andere Sportarten, aber ich habe schnell gemerkt, dass das Fußball das ist, was mir am meisten Spaß macht.
Dann angefangen, richtig Spaß zu machen, hat es wahrscheinlich dann beim SV Vuren los. Da hast du von, zumindest laut Wikipedia/Transfermarkt, von 2001 bis 2007 gekickt. Das ist dann noch ein verhältnismäßig kleiner Verein. Ich meine, da war auch vor ein paar Jahren ja mal einer der Kollegen hier und hat mal eine Reportage über dich gemacht. Mir ist aber aufgefallen, du hast dann relativ lange dort ja noch gespielt für dein Alter. Also du warst dann bis zu deinem 14. Lebensjahr noch dort. War es dann für dich überhaupt noch im Kopf, dass du das schaffen könntest, Profifußballer zu werden?
Definitiv. Also ich habe ja auch immer gemerkt, so im Dorfverein, okay, ich bin halt besser als die anderen in meinem Jahrgang. Das war eigentlich immer so. Aber damals ging es ja auch einfach auch wirklich nur um den Spaß. Also jeder meiner Kumpels auch, die mit mir zusammen gespielt haben, haben von einer Fußballkarriere geträumt. Wir alle haben diesen Traum gehabt und bei mir ging es dann, als ich 13 oder 14 war, ging es dann zum Glück einen Schritt nach vorne, als ich dann zum nächstgrößeren Verein wechseln durfte, was auch nicht ganz so einfach war, weil auch, glaube ich, gewisse meine Freunde das nicht so ganz, was heißt nicht verstanden, sie fanden es halt schade, dass ich dann gegangen bin und irgendwie, weil wir hatten echt so viel Spaß die ganze Zeit im Verein. Rückblickend war es natürlich das Richtige, das damals zu tun, aber man wusste ja, oder man weiß ja in dem Alter noch nicht, wohin die Reise geht. Und ich bin froh, dass ich diese Chance gepackt habe und das Risiko auf mich genommen habe. Aber der ein oder andere Kumpel war dann auch ein bisschen enttäuscht.
Warst du dann schon immer Verteidiger oder hast du auch viel, ja?
Nee, also ich war Stürmer, tatsächlich. Okay. Auch da bis. Ja, fast alle, gell?
Ja, man fängt das doch auch an, weil man Tore schießt.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist wirklich fast jeder war mal Stürmer und hat dann irgendwie, bei mir war es auch so, dann bis 14 war ich Stürmer, dann habe ich 2-3 Jahre als Flügelspieler gespielt und ab 17 erst wurde ich dann umfunktioniert zum rechten Außenverteidiger.
Also auch noch nicht nur in dem Verein, sondern dann auch
in den Folgenden. Aber ich wollte noch ganz kurz vorne bleiben. Wie kann ich mir das denn überhaupt vorstellen? Also hier in Mainz war es für mich, ich habe hier auch gespielt, aber jetzt für uns war es immer natürlich das Größte, jetzt gegen Mainz zu 5 zu spielen. Wenn ich jetzt gegen Mainz zu 5 gespielt habe, da gab es dann eher so ein 20-0. Wie war das denn bei euch? Konntet ihr überhaupt mithalten mit den Gegnern? Beziehungsweise hatten die dich schon so ein bisschen auf dem Schirm?
Ich glaube schon, dass die Vereine so mich auch auf dem Schirm hatten, aber in der Schweiz gibt es auch dann so verschiedene Stufen. So, und wir waren nie in der obersten Stufe mit dem Dorfverein, mit dem SV Vuren-Los, da waren wir immer so in der zweiten Stufe von 4, was ja auch ganz okay ist. Aber zum Glück konnte ich dann mit 13 Jahren zum FC Baden wechseln und das war natürlich dann nochmal eine andere Liga.
Da bist du dann beim nächsten Punkt. Da ist mir dann aufgefallen, da warst du quasi nur roundabout 12 Monate und bist dann wieder zum nächsten Verein, zum FC Aarau gewechselt, der ja dann wirklich auch ein etablierter, großer Verein in der Schweiz ist. Das war dann einfach so ein großer Entwicklungsschritt in diesem Jahr oder war das dann einfach nur die Wahrnehmung, die sich quasi geändert hat, dein Standing?
Ja, weder noch. Also das ist so, dass da in der Region, in Kanton Aargau, das ist so ein Bundesland, wir nennen das Kantone, da gab es oder gibt es, glaube ich, immer noch drei Vereine, so die größten drei. Das ist Baden, Aarau und Wohlen. Und die haben so eine Zusammenarbeit schon in der Jugend. Damals war es so, dass wenn man in einer von den drei Vereinen dann war, dass man dann natürlich gepusht wurde und dass dann aber trotzdem die Besten eigentlich immer zum FC Aarau dann gingen, weil man da natürlich dann auch die Profimannschaft hatte, die etabliert war oder immer noch ist, und man da natürlich dann auch gute Möglichkeiten gehabt hat, als junger Spieler vielleicht dann auch die ersten Schritte wirklich im Profibereich zu machen. Und deswegen bin ich zum FC Baden und war da, glaube ich, 13, 14 Monate da. Und dann haben die mir gesagt, dass es besser wäre für mich und für meine Entwicklung, wenn ich nochmal einen Schritt weiter gehen würde. Und bin dann zum FC Aarau gewechselt.
Da hast du dann noch ein paar Jugendmannschaften durchlaufen. War das dann aber der Moment, wo ihr in der höchsten Spielklasse quasi angekommen wart? Ja, oder?
Ja, gut, das war beim FC Baden auch schon höchste Spielklasse, eigentlich damals in der Jugend. Aber halt einfach nochmal, sag ich jetzt mal, es war eher so ein mittelmäßiger Verein dann und der Aarau war immer top.
Okay. Ja, ja, dann, wie gesagt, die Jugendmannschaften durchlaufen. Und was für mich dann wieder überraschend war, wahrscheinlich war es gar nicht intern so überraschend, aber zumindest war es so, dass du davor ja noch in der Jugendmannschaft warst und dann zur Saison 11-12 auf einmal Stammspieler warst im ersten Team und wirklich, ich glaube, fast jedes Spiel über 90 Minuten gespielt hast, damals noch in der zweiten Liga. Wie kam es dazu?
Ja, das war ganz lustig, weil in der Sommervorbereitung für die Saison 11-12 war noch nicht ganz klar, was mit mir passieren würde. Also der Verein, der FC Aarau, war sich eigentlich klar, dass das aus mir was werden könnte, aber es waren sich nicht alle bewusst oder viele haben auch gezweifelt, dass ich schon damals mit 18 das Potenzial hatte, um zweite Liga in der Schweiz zu spielen. Und dann war tatsächlich auch wieder eine Laie im Raum zurück zum FC Baden, also die erste Mannschaft des FC Baden. Die hat eine Liga drunter halt gespielt. Da wieder diese Zusammenarbeit von diesen drei Vereinen in diesem Kanton. Und dann war es tatsächlich so, dass ich schon mit dem Sportchef da geredet habe und die gesagt haben, ja, wir würden dich gerne nehmen, du wirst bei uns sicher spielen auf der rechten Seite. Und dann kam dann der Cheftrainer vom FC Aarau, der René Weiler, der hat auch eine Vergangenheit in Nürnberg, vielleicht kennt man den in Deutschland, der kam dann und hat gesagt, halt, stopp, ich würde den Jungen gerne einfach mal sehen, so. Der trainiert jetzt mal mit, so ein paar Tage. Und dann waren die Trainings ganz okay. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt nehme ich den gerade noch mit ins Trainingslager. So. Und da lief es auch okay. Und dann war eigentlich klar, dass ich das Potenzial habe, dann auch in der Mannschaft zu spielen. Und dass ich dann direkt einen Stammplatz dann auch gehabt habe, war sicher speziell auch. Und da bin ich auch dem Trainer sehr dankbar, weil er mir dann auch wirklich die Chance gegeben hat. Und da war auch nicht jedes Spiel top, glaube ich so. Gerade zu Beginn, meine ersten paar Spiele, da war ich natürlich auch sehr nervös. Ne? Aber er hat mir den Rücken gestärkt und hat mir die Chance gegeben, weiterhin da zu spielen. Und dann konnte ich mich immer besser etablieren.
Ist es dann auch was du dir jetzt heute noch so beibehalten hast, also dass du mit jüngeren Spielern, die jetzt so die ersten Einsatzzeiten bekommen haben, mit denen noch ein bisschen, sag ich mal, vorsichtiger umgeht, weil du dann selbst weißt, wie es ist, mit 18 quasi auf einmal in dieser Verantwortung zu stehen?
Ja, klar, ich weiß, wie es ist oder ich weiß, wie es war für mich und ich weiß auch, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und es gibt Jungs, die machen sich, die zerbrechen sich den Kopf über alles Mögliche und ich war auch eher so, ich war schon ein bisschen verkopft. Und denen muss man einfach auch gut zureden und auch sagen, hey, spiel einfach, hab Spaß, ist egal, wenn du einen Fehler machst, weil mir hat das damals extrem geholfen, auch dieses Wissen, ja okay, wenn ich jetzt halt mal einen Fehler mache, mein Gott, passiert jedem und ich bin nicht im nächsten Spiel direkt wieder auf der Bank. Dieses Vertrauen zu spüren, das war für mich damals sehr wichtig und das ist, ja, klar, ich bin jetzt Spieler, ich bin jetzt kein Trainer, also ich kann jetzt nicht irgendwie den Jungs sagen, du spielst sowieso, wenn du Fehler machst, ne? Aber ich versuche schon natürlich dann auch ihnen das zu vermitteln, dass sie einfach ihr Bestes geben sollen und dann kommt es schon gut.
Genau, wir waren stehen geblieben, du hast dich quasi direkt durchgesetzt, Dann in der ersten Saison hat es noch nicht für den Aufstieg gereicht, aber habt trotzdem eine sehr gute Saison gespielt. Dann im zweiten Jahr wurdet ihr Meister. Und eine Sache ist mir natürlich bei dem Statistikdurchgucken sehr aufgefallen, ein Hattrick als Rechtsverteidiger. Also da haben sie auf jeden Fall nochmal deine Stürmermerkmale ausgezeichnet. Nimm uns gerne noch mit zu dieser Saison.
Ja, coole Saison. Also wir waren ja schon, meine erste Saison war ja auch schon eigentlich mega cool, weil es war so, man wusste nicht genau, wo wir stehen und so. Und wir sind dann Zweiter geworden und konnten dann die Playoffs spielen. Das war auch eine wilde Geschichte. Wir mussten dann gegen den FC Sion antreten aus der ersten Liga, aber nur, weil denen wurden 36 Punkte abgezogen, weil die gegen irgendwelche Transferauflagen verstoßen haben. Das heißt, die waren Zweiter regulär, so, die hatten über 70 Punkte und durch diesen Abzug waren die halt Zweitletzter und mussten dann in die Relegation. Ne? Die Arschkarte haben wir dann gezogen, weil wir gegen so eine gute Mannschaft dann antreten mussten. Also wir hatten dann eigentlich keine Chance. Zum Glück hat es dann im zweiten Jahr geklappt mit dem Aufstieg. Das war mega cool. Wir waren von Anfang an da vorne dabei. Da gab es auch Ups und Downs, logischerweise. Es war nicht alles top. Aber wir hatten eine coole Mannschaft, coole Spieler. Und dann gab es eine coole Party zum Aufstieg.
Das kann ich mir vorstellen. und den Hattrick, also das ging einfach mal so.
Das war ja da auch wieder, das war gegen den FC Wohlen, auch wieder ein Verein aus demselben Kanton, das war auch ein Derby. Klar, das, wie ich schon anfangs gesagt habe, das ist ein kleinerer Verein, also richtige Derby-Stimmung war jetzt da trotzdem nicht. Aber ja, das Ding haben wir 3-1 gewonnen und ich habe einen Hattrick geschossen. Das war irgendwie, glaube ich, ein Tor nach Eckball. Ein Tor, ein Weitschusstor und dann in der 90. Konter zum 3-1, als ich einfach noch Energie gehabt habe und nochmal nach vorne gesprintet bin. Weiß nicht, ob mir das nochmal passiert in meiner aktiven Karriere.
Mal schauen, nehmen wir gerne.
Ich hätte gerade gefragt, ist es denn nochmal passiert? Nee, aber hast du den Ball noch?
Nee, ich habe den Ball nicht, weil damals, keine Ahnung, ich habe das gar nicht gecheckt, dass man da jetzt den Ball mit nach Hause nehmen soll.
Du gingst einfach davon aus, dass du noch einige folgen.
Vielleicht, ja.
Du, gerne hier bei uns.
Okay.
Was wir theoretisch noch gehabt hätten, du während deiner zweiten Saison warst du ja quasi schon eigentlich gewechselt und wieder zurück ausgeliehen vom FC Granada. Und bist dann quasi in der Folgesaison, über die wir gerade gesprochen haben, ist die Leihe quasi zurück gewesen und bist dann aber direkt gewechselt nach Italien. Granada, kein einziges Spiel, ich weiß nicht, warst du überhaupt dort?
Ja, ich war nicht einmal dort. Also ich war nie in der Stadt oder sonst wo da in der Nähe. Nee, das war eigentlich derselbe Besitzer, dem hatten damals drei Vereine gehört, Watford auch noch aus England und die beiden. Und genau, die wollten mich verpflichten. Ich habe dann gesagt, ja, sicher gerne, aber ich würde gerne noch meine Schule abschließen. So, wie können wir das regeln? Ja, okay, wir kaufen dich und leihen dich nochmal aus für eine Saison. Und dann kommst du fix zu uns. Und dann habe ich gesagt, super, machen wir. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann ging es irgendwie darum, erstens um irgendwie steuerliche, keine Ahnung, wollte irgendwie Steuern sparen oder so. Und zweitens irgendwie hat er gesagt, ja, wenn ich dich jetzt schon kaufe, dich mit einem 5-Jahres-Vertrag ausstatte, du dann aber das erste Jahr schon verlieren wirst, kommst du und hast nur noch einen 4-Jahres-Vertrag. Das wollen wir nicht. Das heißt, du unterschreibst jetzt mal einen Vertrag mit Granada und dann wechselst du von Granada nach Udinese, so. Und dann hast du dann einen 5-Jahres-Vertrag, wenn du zu uns kommst.
Okay.
War ziemlich, ziemlich complicated, aber im Endeffekt habe ich nichts mit Granada am Hut, obwohl das überall steht, dass ich da irgendwie... Ich war da unter Vertrag, rechtlich gesehen, aber habe nichts mit denen am Hut.
Sehr verwirrend auf jeden Fall. Ja, aber dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter nach Italien, wo du ja schon sehr geprägt wurdest. Okay, wie es zustande kam, haben wir quasi schon geklärt. Und dann triffst du da... auf jeden Fall ein und zwei Spieler sind mir natürlich sehr ins Auge gestochen im Kader in deiner ersten Saison. Einmal Bruno Fernandes und halt vor allem natürlich die Legende schlechthin, Antonio Di Natale. Wie war es da für dich als junger Spieler dann zu der Club-Ikone auf einmal dazu zu stoßen?
Ja, war crazy. Also war natürlich eine riesen Nummer. Unglaubliche Aura auch. Also das ist ja sehr, sehr klein. Mhm. Der ist unter 1,70, aber trotzdem eine riesen Aura und der hat halt so unglaublich viele Tore geschossen für den Verein. Das ist ja, ist crazy. Und ich habe ihn dann kennengelernt mit der Zeit und muss auch sagen, ist wirklich ein toller Mensch auch. Also wir hatten uns dann auch irgendwie 2-3 Jahre danach nochmal getroffen, irgendwie per Zufall, irgendwie im Urlaub oder so. Aber dann hat er mir geschrieben, hey, ich habe gesehen, du bist da gerade auf Sardinien, wollen wir irgendwie essen gehen zusammen und so. Dann hat man sich nochmal getroffen. Also mega, mega cooler Typ und natürlich eine Riesenlegende in dem Verein.
Aber das auch, das, wenn ich es jetzt richtig erinnere, das war, was du eben schon beschrieben hast, das erste Mal da auch zu Hause komplett weg, ne?
Ja.
Also neu in Italien, wie ist das in dem Alter noch? Nehme ich damit hin. Italien war dann auch, wie gut war dein Italienisch zu dem Zeitpunkt schon?
Ja, nee, schlecht. Also ich hatte in der Schule im Freifach Italienisch. Ja. Das hat mir schon geholfen, weil im Unterschied zu den anderen habe ich ein bisschen was so von der Grammatik auch gekonnt schon oder gewusst. Und ich kam dann relativ schnell rein. Ich habe auch keine Probleme, neue Sprachen zu lernen. Es fällt mir relativ leicht. Und nach ein paar Wochen ging es dann eigentlich schon einigermaßen gut. Was ganz cool ist, der Verein hatte damals auch einen Italienischlehrer, also fest angestellt im Verein. Und für die neuen Spieler war das Pflicht, dahin zu gehen. Und irgendwann, wenn man ein gewisses Level erreicht hatte beim Italienisch, hieß es dann, ja, ab jetzt ist es freiwillig. Ich bin dann trotzdem noch gegangen ab und zu, weil ich es einfach noch besser lernen wollte. Meine Frau, die war ja damals auch schon mit mir dabei, was auch natürlich eine Riesenhilfe war. Sie konnte auch dahin gehen und Italienisch lernen. Also sie spricht auch heute noch fließend. Da haben wir beide natürlich das Glück gehabt, dass wir das da richtig gut gelernt haben.
Da wart ihr aber noch nicht verheiratet.
Da waren wir noch nicht verheiratet. Nee, da waren wir...
Aber sprich, du bist also wirklich ab dem ersten Tag nicht allein gewesen, was ja in dem Alter halt auch einfach gut ist. Ja? So ganz allein zu sein, da ist man dann auch einfach, auch wenn man sich alt und erwachsen fühlt, erstmal doch noch verdammt jung. Also war es besser, um das
mitzunehmen. 100%, ja, das war sehr, sehr wichtig für mich. Ich bin ja auch ein Familienmensch und ich kann auch alleine sein, ich habe keine Probleme damit, aber ich bin lieber mit Leuten umgeben, die ich mag und die ich liebe und meine Frau. Damals Freundin hat mich super unterstützt und ist den Weg mit mir zusammengegangen und ich bin ihr da mein Leben lang dankbar.
Wie war das so insgesamt in dieser italienischen Kultur anzukommen? Da muss ja schon nochmal ein Unterschied geherrscht haben zwischen der Schweizer.
Ja gut, ich musste lernen, so wie du jetzt, ne? Ein bisschen mehr mit den Händen zu sprechen, sage ich jetzt mal. Nee, also sonst, ich meine, ich kannte Italien immer schon als Urlaubsziel. Wir sind sehr oft in Urlaub gefahren nach Italien. Meine Großmutter war Italienerin tatsächlich, ich habe sie aber nie kennengelernt, weil sie schon sehr früh gestorben ist. Also ich habe auch ein bisschen italienisches Blut in mir drin. Ist einfach ein tolles Land. Also ich fühle mich nach wie vor jedes Mal sehr wohl, wenn ich nach Italien gehe. Die Leute sind offen. Es ist zwar laut, manchmal chaotisch, aber es ist alles mit Herz irgendwie. Gutes Wetter, gutes Essen. Auch Udine selber, die Stadt ist zwar eher klein, sage ich jetzt mal, vielleicht auch kleiner als Mainz, würde ich jetzt mal sagen, aber sehr schick, sehr süß, coole Altstadt. Vor allem im Sommer so hast du deine Piazza und da, keine Ahnung, sitzen alle draußen und trinken ihren Aperol und irgendwie hat eine coole Atmosphäre und wir haben uns da sehr wohl gefühlt.
Und wie war es fußballerisch? Weil ich habe gesehen, im ersten halben Jahr hast du dich noch ein bisschen schwer getan.
Ja, das ist richtig. Ja, am Anfang war es nicht so einfach. Ich habe dann in dem Sommer, als ich angekommen bin, direkt, da hatten wir Europa League Quali, da habe ich direkt ein Spiel gemacht, glaube ich, das allererste, eine Halbzeit, war dann nicht so gut. Und dann habe ich irgendwie 4 Monate lang gar nicht gespielt, keine Sekunde. Wie auch andere Kollegen damals, weil wir waren so ein Grüppchen, auch mit Bruno Fernandes zum Beispiel, der hat auch gar nicht gespielt die ersten Monate. Da waren wir 4, 5 Spieler, die alle so um die 20 Jahre alt waren und das ist ja völlig normal, das ist ein Riesenschritt. Ich meine, von der zweiten Liga in der Schweiz und die zweite Liga in der Schweiz kann man nicht vergleichen mit der zweiten Liga in Deutschland, logischerweise. Das ist nochmal 1 oder 2 Klassen schlechter. Da musste ich mich zuerst mal an den Rhythmus halt auch gewöhnen. Und ich bin aber sehr froh, dass ich da sehr resilient geblieben bin und und auch nicht nachgelassen habe, immer weiter Gas gegeben habe und dann ab dem November habe ich dann angefangen, ein bisschen regelmäßiger zu spielen und ja, von da an ging es dann bergauf.
Das kann man so sagen. Also ich glaube, ab dem Moment warst du mehr oder minder als Stammkraft gesetzt. Die Jahre, die ihr dort erlebt habt, war immer, glaube ich, auch geprägt von so einer Art Abstiegskampf oder im Mittelfeld auf jeden Fall. Was ist bei dir so hängen geblieben aus diesen, was sind es, 4 Jahre gewesen?
Fünf. Ja, also die ersten 2 Jahre waren eigentlich so im Mittelfeld, im gesicherten Mittelfeld. Und die Jahre 3, 4 und 5 war knallharter Abstiegskampf. Das war sehr auch mental fordernd, weil die Menschen in Italien natürlich, also für die ist der Fußball ja eine Religion. Mhm. So, also du kannst nicht durch die Stadt gehen und wirst nicht überall erkannt und angesprochen. Und wenn es dann dem Herzensverein nicht gut läuft, dann lassen dich die Leute das auch spüren, so ein Stück weit. Und wie ich schon gesagt habe, ich war damals auch, ich habe mich da gebessert, aber ich war schon so ein bisschen verkopft so ein bisschen und das ging mir dann auch sehr nahe, wenn ich gesehen habe, den Leuten, denen geht's schlecht, weil wir schlecht spielen, so, und irgendwie, keine Ahnung, bin dann auch nicht mehr groß ins Restaurant gegangen, weil ich wusste, da gucken sie alle blöd und so, und irgendwie, boah, ja, komm, lass zu Hause bleiben. Und irgendwie, da habe ich auch gelernt, so, klar, wir haben auch, wie gesagt, ein Privileg und wir haben auch eine Verantwortung gegenüber ganz vielen Fans und Mitarbeitern im Verein und weiß ich was alles, aber solange wir unser Bestes geben, kann auch mal schlecht laufen und wir wollen ja auch nur das Beste für den Verein, für den wir gerade angestellt sind. Damals ging mir das sehr nahe, diese Abstiegskämpfe. Wir haben zum Glück immer geschafft, uns zu retten, manchmal am zweitletzten, manchmal erst am letzten Spieltag. Aber ja, ich war dann auch mental jeweils immer Ende der Saison komplett fix und fertig, also Flasche leer. Wirklich, war schon crazy.
Aber dafür war wahrscheinlich die Feier dann am Ende umso emotionaler, oder?
Die Feier für den Klassenerhalt? Nee, eigentlich nicht. Weil ich konnte das dann gar nicht so feiern. Keine Ahnung, das war jetzt der Klassenerhalt hier in Mainz vor anderthalb Jahren, das wurde viel mehr gefeiert als die Klassenerhalte damals in Italien. Das war damals so, ja, okay, boah, zum Glück haben wir es geschafft und hoffentlich nie wieder und komm, lass in Urlaub gehen.
Und wie war das von dem Fußballerischen auf dem Feld? Also so wie ich Italien wahrnehme, ist es dann doch ein ganz anderer Spielstil jetzt in der Bundesliga. Wie hast du das damals wahrgenommen?
Ich finde, die Spielstile, die haben sich mittlerweile so ein bisschen angeglichen. Als ich noch da war, war es noch extremer, der Unterschied. Also ich hatte sehr viele Trainer in den 5 Jahren, natürlich auch, weil es oft nicht lief. Ich glaube, ich hatte 9 Trainer in den 5 Jahren. Aber unter den meisten, nicht unter allen, aber unter den meisten haben wir sehr viel im taktischen Bereich gearbeitet, viel mehr, als wir es auch hier in Deutschland machen. Mhm. Für mich war das sehr wichtig zu der Zeit. Ich habe taktisch sehr, sehr viel gelernt, vor allem auch von einem Trainer, von Massimo Oddo. Der war ja auch als aktiver Spieler Außenverteidiger. Und dem war das wirklich eine Herzensangelegenheit, dass wir endlich mal richtig stehen bei einem offenen Ball und irgendwie Körper muss so sein und mach noch einen halben Meter so. Jedes Detail war wichtig und das war ja natürlich auch anstrengend für uns. Aber ich konnte schon sehr viel mitnehmen aus dieser Zeit und habe sehr viel gelernt, weil ich war, ja, da früher, wie gesagt, ich war ja auch lange Stürmer, ich war taktisch schlecht, als ich da ankam in Italien. Und nach den 5 Jahren, ich glaube, das kann ich schon von mir behaupten, war ich taktisch sehr gut.
Okay. Am Anfang oder während deiner Zeit in Italien hast du dann natürlich auch den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft. Wir haben eben schon ein bisschen darüber gesprochen, was es dir bedeutet. Dann am Ende deiner Zeit, als der Wechsel quasi anstand, bist du nicht mehr so Thema gewesen in der Nationalmannschaft. War das dann auch mit ein Grund, dich dafür zu entscheiden, zu wechseln?
Nee, eigentlich nicht, weil die Nationalmannschaft, das ist immer eine, wie soll ich das erklären, das ist eine Folge von guten Leistungen im Verein und je nachdem, auf welchem Level du dann auch spielst mit deinem Verein. Und Wir hatten auch damals andere gute Außenverteidiger in der Nationalmannschaft, die einfach auch besser performt hatten. Und das hat nichts damit zu tun gehabt, dass ich deswegen den Verein wechseln wollte. Der Wunsch nach einem Transfer ist eigentlich daher gekommen, dass ich einfach keinen Bock mehr hatte auf diesen Abstiegskampf tatsächlich, weil mich das so fertig gemacht hat. Mhm. Und ich habe gesagt, ich will mal gerne um einen Titel spielen. So, weil das ist doch, das ist auch Druck, aber es ist eine andere Art von Druck. Und dann war es so, dass in dem Sommer dann der FC Basel kam, sehr früh schon. Die kamen schon im Juni so auf mich zu, weil in der Schweiz ja auch die Liga deutlich früher anfängt. Mhm. Also Mitte Juli fängt da die Liga schon an. Und die wollten natürlich dann ihren Kader schon bis dann zusammen haben, beisammen haben. Und deswegen haben die halt sehr, sehr gepusht und Gas gegeben. Und ich habe, also ich fand das halt mega cool. Also der Gedanke, ja, europäisch spielen und um den Titel zu spielen. Und ist ja auch ein großer, riesengroßer Verein in der Schweiz. Und ja, ich habe dann auch gar nicht länger zugewartet. Irgendwie, ich weiß nicht, bei Berater hat gesagt, ja, wir können ja noch ein bisschen warten, vielleicht kommen noch andere Vereine. Nee, komm, ich will jetzt dahin und keine Ahnung, lass den Vertrag jetzt unterschreiben. Und dann bin ich dann, glaube ich, Anfang Juli dann dahin gewechselt.
Das mit dem Titel?
Ich wollte gerade sagen, das hat dann ja auch anscheinend ganz gut im ersten Jahr geklappt. Du bist hin, um Titel zu gewinnen und hast du die gewonnen im ersten Jahr?
Wir haben die Meisterschaft nie gewonnen, leider. Wir haben den Pokal gewonnen im ersten Jahr. Das war auch cool, natürlich.
Darauf wollte ich hinaus, weil du es eben so schön eingeleitet hast.
Ja, ja. Pokalfeier, Pokalsieg war natürlich auch sehr speziell. Die Liga haben wir leider nie gewonnen in den 3 Jahren.
War dann trotzdem, wenn ich nur mal ganz kurzes Stück nur zurückgucke, dieses, was du eben alles beschrieben hast, diese taktische Ausbildung, dieses Leiden im Abstiegskampf und merken, dass Leute darauf reagieren, würdest du sagen, dass das dann zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall die prägendste Phase für dich als Fußballer und Mensch war? Davor, um dann halt auch darauf aufbauen zu können?
Ja, ich denke schon, da kann man schon so sagen. Also ich kann mich auch noch erinnern, es gab dann auch mal ein Spiel, also dass wir irgendwie mit Udinese damals noch verloren hatten und dann hatte unser damaliger Kapitän irgendwie ein bisschen Ärger mit einem von den Ultras und dann konnten wir stundenlang nicht aus dem Stadion raus einfach, weil die haben einfach den Ausgang da versperrt. So. Und ein paar Stunden später konnten wir dann raus mit den Autos und dann haben die Fans an die Scheibe geschlagen und so. War schon heftig, ja. Also keine Ahnung, weil da habe ich auch gelernt, halt so mir so eine dicke Haut auch irgendwie so anzueignen, weil sowas kann schon auch nahe gehen, na klar. Ist mir auch damals. Mit der Zeit und mit den Jahren habe ich dann auch gelernt, dass ich ja, ich meine, ich bin Fußballer, aber ich bin ja auch Mensch. So, und wenn es im Fußball nicht läuft, kann ich ja immer noch zufrieden sein mit mir als Mensch, ne? Und irgendwie, dass man das auch trennen kann.
Dann.
Ja, sorry, jetzt spielen wir uns den Ball so schlecht hinterher. dann in Basel, du hast es jetzt eher so als, ich glaube, ein bisschen negativer wahrgenommen. Man muss ja aber auch sagen, Basel hat dann ja auch insgesamt ein paar Jahre gebraucht, um jetzt wieder endlich den Titel zu erreichen. Deswegen ganz so unerfolgreich war es ja nicht. Wie gesagt, also ich glaube, ihr wart zweimal Zweiter, einmal Dritter, einmal einen Pokal gewonnen, dann noch einmal im Pokalfinale verloren. Ich kann verstehen, dass es natürlich wehtut für dich, aber eigentlich ist es ja grundsätzlich trotzdem eine sportlich erfolgreiche Zeit. Da hast du dich dann wieder ins Rampenlicht der Nationalmannschaft gespielt und dann, ich weiß nicht, zumindest vom Papier vielleicht den größten Erfolg deiner bisherigen Karriere erreicht mit der Europameisterschaft und dem Viertelfinale. Nimm uns gern mal mit zu diesem Turnier und was dir da noch so hängen geblieben ist.
Ja, mein erstes großes Turnier war das tatsächlich. Im Sommer 21 wurde ja verschoben wegen Corona. Irgendwie komisches Turnier gewesen wegen Corona und irgendwie die Spiele verteilt in ganz Europa. Also wir haben in Baku gespielt und da waren 100 Schweizer da irgendwie im Stadion, mehr nicht, so keine Ahnung. Und dann in Rom gespielt und dann ging es weiter, Achtelfinale, das Viertelfinale war wieder in St. Petersburg, musste es wieder ein paar Stunden fliegen. Also irgendwie so die richtige Endrunden Turnierstimmung kam nie auf. Kann ich jetzt auch sagen, weil ich noch zwei weitere mittlerweile erlebt habe, zwei andere große Turniere. Damals war das für mich natürlich was Unglaubliches, so eine Endrunde für mein eigenes Land. Und im ersten Spiel habe ich gar nicht gespielt und danach habe ich jedes Spiel gemacht. Also kam ich einmal rein und dann die anderen drei von Anfang an gespielt. Ja, waren unglaubliche Momente und dann auch natürlich mit dem absoluten Highlight, dass wir dann im Achtelfinale den damaligen Weltmeister, gell, war das, Frankreich, dann nach Elfmeterschießen besiegt haben, als da der Sommer den letzten Elfer von Mbappé gehalten hat. Das war, ja, das war halt einer von den Top 5 Momenten in meiner Karriere. So, das ist schon, werde ich schon nicht mehr so schnell vergessen.
Ist es auch was, wo du dann gemerkt hast, dass danach die Wahrnehmung in der Schweiz sich geändert hat bezüglich Fußball und der Nationalmannschaft?
Schwierig zu sagen. Man hat einfach gemerkt, dass wir sehr, sehr viel ausgelöst haben in dem Turnier. So, also wir haben das Viertelfinale erreicht und im Viertelfinale haben wir auch dann sind wir erst im Elfmeterschießen gescheitert gegen Spanien. Also auch da wieder eigentlich ganz kurz vor einer weiteren Sensation gewesen. Und das hat schon viel bewegt in der Schweiz, ja. Ich glaube, wir Schweiz, das haben wir uns ja auch oft eingeredet früher, ja, wir sind die kleine Schweiz und so und wir sind immer Außenseiter und so. Mhm. Und das ist seit ein paar Jahren ist das nicht mehr so, weil jetzt im Fußball, sage ich jetzt mal, weil wir einfach auch uns das erarbeitet haben, weil wir die letzten x Turniere waren wir immer dabei. EM, WM, immer dabei gewesen und auch fast immer die Gruppenphase überstanden. Also das ist schon etwas, was wir uns erarbeitet, ne? Und das hat natürlich dann auch in der Bevölkerung schon etwas ausgelöst.
Dann apropos Nationalmannschaft, da haben wir von einem Weggefährten noch zwei Nachrichten. Warte kurz ab, bis du drauf eingehst.
Hallo nach Mainz, liebe Grüße aus der Schweiz. Hey Sile, lange nichts mehr gehört, erst vor 20 Minuten das letzte Mal. Hab gehört, du bist im Podcast bei der 05ern. Erzähl mal, lass hören, du bist ein überragender Fußballer, das wissen sie schon. Sie sollen dich auch ein bisschen besser kennenlernen als Mensch. Der ist nämlich auch genauso überragend, wenn nicht noch besser. Ich möchte mich bedanken für die tolle Freundschaft, die wir haben. Ich kann mich immer verlassen auf dich. Ich glaube, die Mannschaft in Mainz genauso. Können stolz sein auf ihren Captain. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Liebe Grüße, wie gesagt, nach Mainz. Rockt die Liga, rockt das Ding. Und bis hoffentlich bald mal wieder.
Fabi hat aber natürlich auch noch eine Frage mitgebracht.
Und eine Frage habe ich noch. Es ist zwar weniger eine Frage, sondern ich möchte, dass du den Leuten mal erzählst, wie du dich verhältst, wenn du bei den Karten, die du, ich und Fabian Scher gespielt haben, wenn du verlierst, wie du da ausrastest. Ja, lass mal wissen. Lass mal wissen, dass der liebe Silvan Widmer auch anders kann.
Ja, lieber Silvan Widmer. Wie sieht das aus?
Auf dem falschen Fuß erwischt jetzt, der gute Fabi. Also ich kann das alles nur zurückgehen. Erstens, was er gesagt hat, tolle Freundschaft mit dem Fabi. Also wir kennen uns schon ewig, also auch von der Nationalmannschaft, aber als wir dann zusammen bei Basel gespielt haben, wurde das Ganze schon sehr, sehr eng auch und auch unsere Familien sind sehr eng befreundet, die Töchter zusammen, die Frauen zusammen, Fabi und ich, also wirklich super Freundschaft. Ja, und dann...
Ich wollte gerade sagen, er lenkt ab.
Das Kartenspiel. Ne?
Was für ein Kartenspiel handelt es sich denn überhaupt?
Ja, das hat Lena, glaube ich, im letzten Vlog auch schon oder vorletzten aufgenommen. Das ist das Chinese Pineapple Poker oder so nennt sich das. Wir spielen das immer noch hier. Tatsächlich, ich habe das damals gelernt, hier schon. Und Fabi hatte das damals auch schon hier gespielt, dass er hier gespielt hat. Wir haben es auch in der Nationalmannschaft gespielt. Und das ist immer noch voll in. Und naja, was soll ich sagen, da ist natürlich 90% Glück und 10% Können. Und wenn dann einer Glück hat, ne, dann werde ich auch mal sauer. Also, ist ja normal.
Die Angler, sprich, wenn du gewinnst, sind sie 10% Können, wenn die Angler beiden gewinnen, die 90% Glück.
Nee, das wäre jetzt ein bisschen arrogant. Nee. Also wir mittlerweile haben wir alle auch hier so ein gewisses Level. So, wir sind alle ungefähr gleich gut. Und dann entscheidet sich eigentlich wirklich nur noch, wer hat jetzt gerade mehr Glück. Und naja, es trifft jeden mal. Und wenn ich dann mal so eine Pechsträhne habe, dann ist schon Feuer drin.
Okay, wir haben tatsächlich, weil du gerade sagst, auf dem falschen Fuß erwischt oder so, wir haben nämlich noch was. Wir haben dann noch eine Person aus deinem privaten Leben ausgegraben, weil wir noch ein bisschen mehr wissen wollten und weil Fabi kennt jeder. Ich hoffe, wir überraschen dich kurz damit nochmal und lassen es einfach mal laufen.
Mhm. Hi Silvan, du bist halt bei meinem Lieblingspodcast und da habe ich mir die Chance nicht nehmen lassen, selbst aus dem Urlaub dich zu grüßen. Und vielleicht kannst du den Jungs mal erzählen, was du für eine besondere Fähigkeit hast, mit der du mich immer wieder aufs Neue verblüffst. Und ja, liebe Grüße aus Kreta. Und das Trikot hier ist immer dabei im Urlaub. Italien-Schweiz mit deinem entscheidenden Tor gegen Donnarumma. Wie gesagt, viele Grüße. Erzähl ein bisschen was von dir. Ich bin gespannt, wie der Podcast wird. Wird bestimmt eine coole Folge. Und die Leute sollen sehen, was du für ein geiler Typ bist. Liebe Grüße.
Ja, zuerst mal die Frage, wer ist das?
Das ist der Nick. Nick Wolfgang. Ein alter Mainzer. Mein Friseur, den ich hier kennengelernt habe. Und der auch mittlerweile ein guter Freund von mir geworden ist. Wir machen auch privat immer mal wieder ab. Ja, haben viele Gemeinsamkeiten noch und der Austausch mit ihm ist auch immer sehr wertvoll.
Und eine Gemeinsamkeit ist, dass der werte Basti dort auch hingeht, nämlich das so. Der Zusammenhang, wie wir überhaupt zur Nacht gekommen sind.
Ja, das wusste ich nicht mal.
Achso, ja, doch, daher kenne ich Nick, ja, weil ich da tatsächlich auch beim Friseur bin. Ich habe, meine Haare sind auch gerade auffällig lang, weil er im Urlaub ist, also sehr frech, er hat das falsch gelegt, nicht mit mir abgesprochen. Ja.
Man muss auch dazu sagen, dass er das Trikot anhat, war purer Zufall. Also ja, er hat mich vor 2 Stunden kontaktiert.
Das ist ja Wahnsinn.
Er ist direkt rangegangen und er hat das gerade zufällig
an. Das ist ja Wahnsinn. War nicht gestellt.
Er hat wirklich geschrieben, ich habe gerade das Trikot an. War, glaube ich, die erste Antwort, die kam. Ich habe gefragt, hättest du eventuell Zeit? Und dann glaube ich, habe sogar das Trikot an. Das hast du ja eben auch erwähnt, sogar schon einmal, dieses Tor, oder wenigstens kurz halt. Mhm. Ja, aber jetzt mal, bevor wir wieder abschweifen, was meint er?
Ich weiß gerade nicht, was er meint.
Also ich weiß, er hat es mir natürlich gesagt. Ich habe sicher
dann sagst du mir.
Ja, ich dachte, du kennst mich. Und zwar behauptet Nick, dass du die Fähigkeit hast, Sätze, die Buchstaben zu sagen. Also wenn ich dir einen Satz sage, einen abgeschlossenen Satz, wie zum Beispiel, mein Name ist Bastian Bernsmeier, kannst du mir jetzt sagen,
ja, das stimmt,
wie viel Buchstaben dieser Satz hat?
Ja, das stimmt, das kann ich.
Wirklich?
Ja.
Warum?
Warum ist doch unwichtig. Ja, ich kann es einfach.
Ja, aber ist dir das irgendwann, also ist dir das irgendwann auf? Erstmal musst du jetzt die Zahl sagen. Das Schlimme ist, ich habe es nicht kontrolliert und weiß.
Bernsmeier, hast gesagt, mein Name ist Bastian 28.
Okay, wir
müssen wir überprüfen im Nachhinein, aber wird bestimmt richtig sein.
Unsere also, hunderten Angestellten im Nachhinein.
Leute machen sich ja dann so einen Spaß draus, so extrem komplizierte Wörter und Sätze und so.
Ist das was du, also ist dir das irgendwann aufgefallen, dass du das kannst? Hast du das bewusst trainiert? Also woher kommt das?
Nee, also bewusst habe ich das natürlich nicht trainiert. Also ich glaube, es sind 2 Komponenten. Erstens, ich bin sehr gut im Kopfrechnen. Nicht ganz so gut wie Manuel Akanji. Ich weiß nicht, ob ihr mal von dem mal gesehen habt. Der ist ein Genie im Kopfrechnen. So gut bin ich nicht, aber auch ganz gut. Und zweitens, als ich kleiner war, wir waren viel mit dem Auto unterwegs, Skiurlaub, Urlaub da, dort. Da habe ich
aus dem Off wurde uns gerade zugenickt, also es scheint richtig zu sein.
Ja, kommt ein Nicken, also es ist anscheinend richtig.
Da saß ich halt im Auto und keine Ahnung, da fährt man irgendwie durch die Stadt und dann liest man irgendwo Werbung, irgendwie ein Schild, keine Ahnung was. Und ich habe dann immer so angefangen, so irgendwie zu zählen, wie viele Buchstaben da diese Wörter haben tatsächlich. Und das ist einfach völlig dann mit der Zeit auch dann unbewusst passiert. Und heute sitze ich hier und ich weiß einfach bei jedem Wort, wie viele Buchstaben es hat. Und weil ich sehr gut bin im Kopfrechnen, geht es natürlich dann sehr schnell, dass ich dann die einzelnen Wörter dann zusammenzählen kann.
Das habe ich so noch nie gehört. Aber ist auf jeden Fall
ziemlich cool. Ja, ich habe auch lange, keine Ahnung, da kein groß, also ich habe das jetzt nicht an die große Glocke gehängt, weil keine Ahnung, ich finde es gar nicht so speziell, aber die einen heißt, sagen, ich hätte schon lange bei Wetten, dass mitmachen sollen.
Definitiv.
Aber weiß ich nicht, ob das reicht.
Ich weiß, also uns hast du auf jeden Fall als Fans jetzt, okay. Nick anscheinend auch. Also an der Stelle nochmal, vielen Dank Nick für diese Info. Auch Grüße an Nicks Barbershop, um dann die Schleichwerbung auch zu platzieren. jetzt habe ich fast einen Faden verloren, aber nein, es geht um das Private jetzt. Und um mal bei Nick zu bleiben, du bist also mittlerweile hier in Mainz, sag ich mal, auch wenn du nicht direkt in Mainz wohnst, ja, gut verankert. Dein Leben findet hier statt. Du lebst mit deiner Familie hier in der Region. Nimm mich mal mit in das private Leben von Sylvan Widmer erstmal. Wie fühlst du dich gerade hier so?
Ja, sehr wohl. Also es ist meine zweite Heimat geworden hier. Und wir sind sehr glücklich, dass wir hier leben. Für mich und meine Frau wird immer die Schweiz die Nummer eins bleiben. Das ist, daran kann auch Mainz nicht rütteln.
Das sei euch auch gestattet.
aber sonst, also wir fühlen uns echt sehr wohl hier. Ja, Kinder haben alle ihre Freundinnen und Freunde da hier, gehen hier zur Schule. Meine Frau hat ihr Business hier in Deutschland aufgebaut. Wir haben ein tolles Zuhause. Freunde außerhalb vom Fußball auch mittlerweile gefunden. Also sind schon echt fest verankert hier. Ja.
Ja. Wie ist das gerade so? Wir haben im Vorgespräch auch kurz einmal darüber gesprochen, weil es gerade bei mir auch wieder ein neues Thema war mit Kindern, Schule. Du hast zwei Töchter. Mhm. Eine ist in der Schule, eine in der Kita noch.
Kindergarten, ja.
Kita, Kindergarten. Wie ist das so gemanagt? Ist das nah bei euch dran? Fährt da jemand die hin oder macht das deine Frau alles? Was übernimmst du so?
Nee, also ich mache auch viel tatsächlich. Wir machen beide viel. Wir ergänzen uns da auch echt gut. Ich liebe meine Kinder. Ich liebe alles, was mit meinen Kindern zu tun hat. Ich mache alles gerne. Wir wohnen ganz in der Nähe von der Schule. Das heißt, okay. Die Große, die geht jetzt schon in die zweite Klasse. Die kann auch zu Fuß dahin gehen. Die hat da ihre Laufgruppe und dann gehen die da zusammen dahin. Muss sie eigentlich einmal nur über die Straße und, keine Ahnung, 200 Meter weiter vorne ist dann schon die Schule. Die Kleine, die wird noch in den Kindergarten gefahren, der ist ein bisschen weiter weg, da müssen wir mit dem Auto dann hinfahren. Genau, die haben mittlerweile auch ihre Hobbys, beide komplett unterschiedlich, ist auch ganz, ganz witzig. Aber auch da sieht man, dass sie sich wirklich hier wohlfühlen und hier halt ihr Leben und ihr Umfeld hier aufbauen und das ist ja auch schön.
Du hast gesagt, in Italien hast du den Espresso kennengelernt. Hast du schon irgendwas, muss ja nicht kulinarisch sein, aber grundsätzlich, was du schon aus Mainz in dir implementiert hast oder kommst du da ins Schwimmen?
Schwierig.
Aber hast du dich schon mal durchprobiert? Hast du denn überhaupt schon mal Spundekäse getestet?
Ja, klar. Also Spundekäse finde ich sehr lecker tatsächlich. Sonst, ich bin nicht so, ich trinke nicht so viel Wein.
Logisch.
So Schaube und so, nicht so. Ja, und all das ganze, sonst das deutsche Zeugs, schmeckt mir nicht so tatsächlich. Aber Spundekäse finde ich cool.
Okay. Ja, kann ich verstehen. Also, auch wenn ich im Urlaub bin in Österreich oder in der Schweiz, da ist schon nochmal ein bisschen mehr los als bei uns. ja, dann sprechen wir auch gerne mal über deine Rolle im Team. Es hat sich ja so ein bisschen verändert jetzt in den letzten zwei Jahren. Man hätte denken können, dass du vielleicht sagst, okay, dadurch, dass ich nicht mehr so viele Minuten bekomme, ja, bin ich auch nicht mehr, gebe ich nicht mehr so viel rein. Aber das Gefühl hatte ich eigentlich nie. Und du gibst gefühlt noch genauso viel Energie ins Team rein, wie in dem Moment, wo du hergekommen bist. War das für dich immer klar, dass das für dich so bleibt, dass du niemals quasi aufhörst und nie aufgibst in diesem Sinne? Oder wie hast du es geschafft, da deine Motivation zu bewahren?
Ja klar, also mein Motto ist ja, nie aufgeben, immer alles geben etc., aber das ist ja auch so ein inneres Feuer, was in einem drin sein muss, und ich hatte auch gerade jetzt Ende der letzten Saison Gespräch mit dem Trainer und Nico, und da war ich auch sehr dankbar für dieses Gespräch, und da habe ich auch ganz klar gesagt, ich habe immer noch Bock hier zu sein und ich will eigentlich hier bleiben und hier einfach alles, was ich habe, hier in den Verein und in die Mannschaft rein investieren. Und wenn ich dieses Feuer nicht mehr habe, ja, dann komme ich zu euch und dann vielleicht ist es besser, wenn ich dann den Verein wechsle, weil es macht ja keinen Sinn. Ne? Mhm. Und ich weiß ja auch, wie meine aktuelle Situation jetzt ist und dass ich oft dann auch nur von der Bank aus komme. Aber trotzdem bin ich immer noch Feuer und Flamme für diesen Verein und gebe alles tagtäglich im Training und in den Spielen und überhaupt. Und solange das so bleibt, bin ich auch glücklich und zufrieden. Und klar, würde ich auch gerne mehr spielen. Ist ja logisch. Und da versuche ich auch, mich noch mehr aufzudrängen beim Trainer und ihm da auch Argumente zu liefern, dass er mich mehr auf den Platz stellt. Aber egal, wo ich dann schlussendlich bin, auf der Bank oder auf dem Platz oder auf der Tribüne, ich bin immer noch heiß auf den Verein und auf die Farben und aufs Trikot. Und gebe mein Bestes und ich glaube, das wird auch zum Glück nach wie vor sehr geschätzt hier und das wird auch anerkannt und ist auch nicht selbstverständlich, dass die Leute das dann auch sehen, wenn einer wirklich, also mir liegt der Verein wirklich am Herzen und das sehen die Leute und das ist auch dann ein schönes Feedback für mich.
Was mir vor allem auch aufgefallen ist in den letzten Monaten oder in den letzten 2 Jahren, ist, dass du auch außerhalb des Platzes sehr engagiert bist. So das letzte Beispiel, was mir im Kopf ist, als wir im Trainingslager waren und du auf einmal mit Armindo die ganze Zeit dich über Musik unterhalten hast und du mir erzählt hast, dass ihr auch so einen coolen Vibe miteinander habt und das hatte ich gar nicht auf dem Schirm davor, ehrlicherweise. Ist das was du aktiv suchst, sozusagen, den Jungs so eine Art Integration auch zu bieten oder passiert das für dich so natürlich?
Naja, schwierig. Ich glaube, der absolute Master für Integration war ja der Haki. Der hat immer, da hätte ich mir noch ein paar Scheiben abschneiden können von ihm. Der hat das wirklich geschafft, immer neue Spieler direkt zu integrieren, mit ihnen zu reden und so. Und ich habe das auch gesehen bei ihm und habe auch dann versucht, das natürlich auch ein bisschen umzusetzen, weil es halt einfach auch wichtig ist. Wie gesagt, ich war auch mal jung und bin ins Ausland und zu einem neuen Verein und ich kannte niemanden und ich war dann auch froh, wenn dann einer von den älteren Spielern oder von den Spielern, die schon länger da waren, dann zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, wollen wir mal zusammen was essen gehen oder erzähl mal so, wer bist du überhaupt? Und klar, das versuche ich auch natürlich umzusetzen und dann gibt es natürlich Spieler, die das mehr brauchen und Spieler, die es weniger brauchen. Es gibt Spieler, die das auch vielleicht gar nicht wollen, Spieler, die es unbedingt wollen, wie auch immer. Und ja, dann gibt es manchmal einfach auch so gute Connections. Ich meine, wir sind eine Riesenmannschaft und man kann ja nicht mit allen gleich gut connecten, ist ja ganz klar. Und ich versuche auch immer wieder, ich gehöre jetzt schon zu den Alten, ne? Ich versuche aber trotzdem immer wieder auch so mit den Jungen so ein bisschen abzuhängen, sage ich jetzt mal.
Boah, du machst auch schon Bewegungen wieder.
Einfach, macht einfach Spaß mit den Jungs, weil die haben so viel Power, so viel Energie. Ich lerne da diese Jugendwörter und so und keine Ahnung, ist vielleicht auch, ne? Man kann auch profitieren, so als älterer Spieler von den Jungen. Und so gesehen ist es ja fast schon ein Geben und ein Nehmen. Ja.
Definitiv. Wie viel ist das vielleicht einfach, wie viel Vater steckt dann in der Leaderrolle, die du jetzt ausübst? Ist es das vielleicht auch so ein bisschen?
Wie viel Vater? Boah, also ich habe bei keinem der Spieler das Gefühl, dass ich jetzt da eine väterliche Rolle übernehme.
Ja, soll. Okay, stimmt. Aber so, weil du es gerade so beschreibst und so viel mit den Jungen mitspielen und so, ich glaube, worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen, da gehört die Reife zu. Und vielleicht auch so dieses Verantwortungsgefühl, was man ja sicherlich noch nicht als 20-Jähriger hat.
Ja, sicher. Ich merke auch, dass ich auch den Jungen vielleicht was mitgeben kann. So, so vielleicht auch sie warnen kann vor Fehlern, die ich gemacht habe. So. Und das kommt, glaube ich, immer mal wieder auch gut an. Und die versuchen das auch dann aufzunehmen. Muss ja auch dann, ich mache das ja auch gerne. Es ist macht mir Spaß, dann auch zu sehen, wenn was klappt, nachdem ich irgendwie versucht habe, was denen mitzugeben. Aber ja, wie gesagt, also als eine väterliche Rolle werde ich sicher nicht übernehmen. Da muss jeder selber, hat jeder seine eigene Familie. Aber ich bin natürlich eher vielleicht so wie ein großer Bruder. Sowas vielleicht in der Art. Ne?
Ja, wir müssen heute leider ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir zwischen den Trainingseinheiten das Ganze produzieren. Wir hätten gerne mit dir noch viel, viel mehr gesprochen. Wir glauben auch, dass du jetzt noch viel, viel mehr zu erzählen. Wir hoffen trotzdem, dass wir das gut kompakt da reingepresst haben. Wir hoffen, dir hat es auch halbwegs gefallen.
Ich habe noch eine letzte Schlussfrage. Und zwar will ich so ein bisschen in die Zukunft gucken. Also wohin könnte es gehen in der Zukunft mit Silvan Widmer? Bist du eher, sehen wir dich vielleicht als Trainer mal irgendwann, als Sportdirektor oder überhaupt nicht im Fußball?
Golfer.
Oder sagst du, mache ich mir im Moment noch gar keine Gedanken?
Ich mache mir viele Gedanken, tatsächlich. Ich bin aber noch nicht auf eine klare Antwort gekommen, weil ich mich da ein bisschen schwer tue. Ich habe da nicht etwas ganz klar vor Augen, was ich weiß, was ich mal machen will. Ich habe jetzt eine Fortbildung angefangen in München. Masterclass nennt sich das Ganze im International Football Institute. Da will ich rausfinden, ob mich all das, was ich oder mit all dem, was ich als Sportdirektor beschäftigen muss, ob mir das auch Spaß machen würde.
Also wir reden so ganz klar eher in so eine Manager-Zahlenrolle und nicht in Trainerstab irgendwas.
Stand jetzt ja.
Oh, okay.
Weil ich wäre gerne Trainer und würde gerne mein Wissen, meine Erfahrungen weitergeben. Aber ich will auch mal ein Wochenende frei haben. So beispielsweise. Oder keine Ahnung, nicht irgendwie heute hier arbeiten und am nächsten Tag entlassen werden. Also es gibt eigentlich einige Nachteile im Trainer-Dasein, auf die ich gerne verzichten kann. Und darum mache ich mir im Moment mal in eine andere Richtung ein paar Gedanken.
Dann hätte ich nichts mehr.
Entlassen wir dich schnell zum Training, damit du nicht zu spät kommst.
Und wir keinen Ärger kriegen.
Und wir keinen Ärger bekommen. Wir danken natürlich allen, die zugehört und zugeschaut haben und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Silvan, dir vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, danke.
Tschüss.